Mensch, Potenzial, Technologie.
Nachhaltigkeit als notwendiges Übel? Nein, Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil, um dein Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen. Als Miteigentümer und CEO von TFY Consult unterstützt Florian Hoffmann Unternehmen auf dem Weg zu verbesserter Nachhaltigkeit und somit Zukunftsfähigkeit. Dabei umfasst nachhaltig für ihn nicht nur den ökologischen Teil, sondern auch soziale, wirtschaftliche und organisatorische Aspekte. Welche nachhaltigen Änderungen passen überhaupt in meine Unternehmensstrategie und welche bringen mein Unternehmen strategisch voran? Wie kann ich meine Ressourcen sinnvoll einsetzen, ohne den Fokus auf mein Tagesgeschäft zu verlieren? Florian Hoffmann, willkommen im Podcast.
Hoi Jakob, tag.
Florian, unser Thema ist ja digitale Transformation bei Swiss Capricorn. Deswegen würde ich dich gerne mal fragen, wie bist du das erste Mal in deinem Leben mit digitaler Transformation oder einfach mit dem Thema Digitalisierung in Kontakt gekommen? Erinnerst du dich noch?
Ja, ich denke, das war effektiv in den 90er Jahren, wo wir angefangen haben, halt Computerspiele zu machen, wie viele Jungs in meinem Alter. Ich mag mich zum Beispiel noch erinnern, dass wir dann die uralten PCs da noch aneinander gehängt haben und auch so schon im Netzwerk zusammengespielt und dann natürlich, wo das Internet aufgekommen ist. Und ich mich auch noch genau mag erinnern, wenn ich da meinen ersten Song runterladen auf irgendeiner Plattform. Und ich habe, glaube ich, eine Stunde gehabt, bis ich einen Song drunter hatte. Und ja, genau, das sind, glaube ich, die ersten Berührungspunkte gewesen.
Und dann bist du ja in dieses Thema Nachhaltigkeit eingestiegen. Wie bist du dazu gekommen?
Also ich glaube, das hat bei mir schon ganz früh in der Kindheit angefangen. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, in einer Siedlung, wo das Thema schon irgendwo früh in den 80er Jahren ein Thema war. Also meine Eltern haben zu denen gehört, die noch gegen Autobahnen und Atomkraftwerke protestiert haben. Und ich glaube, das hat mich schon früh geprägt. Und gleichzeitig haben mich auch wirtschaftliche Themen immer sehr stark interessiert. Und entsprechend ist die Kombination jetzt auch so zustande gekommen.
Du bist ja Miteigentümer und CEO von TFY Consult. Was macht ihr denn genau? Wie kannst du das mal beschreiben?
Ja, wir haben in dem Sinne wie ein Gesamtsystem entwickelt, wie man Nachhaltigkeit kann angehen kann. In 5 Schritten grundsätzlich, relativ simpel. Lernt man von dieser Methodik her eigentlich schon im ersten Kurs von der Uni sozusagen. Also wir fangen bei einer Ist-Analyse an, wo wir aber schon auf eine spezielle Art und Weise machen. Eine sehr effiziente Strategiebestimmung nachher darauf ab. Wie bindet man sich die Systeme ein vom Unternehmen, also formal, KPI, Ziele etc. Ganz wichtig, People Transformation, also ja das Thema, wo du ja sehr aktiv drin bist. Wie nimmt man die Leute effektiv mit und allenfalls weitere relevante Stakeholder und entweder eher am Anfang oder dann am Schluss vom Prozess natürlich auch die regulatorischen Themen, Rahmenbedingungen und Vorgaben auch.
Also ist Analyse, Strategie, People Transformation und dann die regulatorischen Themen, also sehr einen systematischen Prozess habt ihr dort.
Genau, also wir haben gemerkt, es ist wichtig, dass man auf ganz gezielt auf Pain Points auch eingehen kann, also dass man auch nur ein einzelnes Element von diesen Problemen von einem Kunden kann angehen, aber dass man gleich auch das Gesamtsystem kann anbieten kann, wo ein Kunde sagt, hey, ich brauche eigentlich von A bis Z Unterstützung.
Mhm. Dann das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Wie passt das zusammen? Kannst du da vielleicht ein paar Gedanken teilen?
Ja, absolut. Also das gängige Buzzword dazu ist ja Twin Transformation, wo man sagt, hey, wir versuchen nicht nur entweder auf der Digitalisierungsschiene voranzukommen, sondern gleichzeitig auch nachhaltige Veränderungen herbeizuführen. Und ganz konkret kann das auf ganz verschiedenen Ebenen passieren. Also man kann sagen, hey, ich biete von Anfang an zum Beispiel ein Sharing-Modell an, anstatt dass ich physische Produkte sozusagen die Ownership übergebe. Hilti hat ja so ein Konzept gehabt mit den Bohrmaschinen, kennt man vermutlich, dass die nicht mehr jetzt ausgelehnt werden und nicht mehr verkauft werden, als Beispiel. Es kann heissen, dass man im Unternehmen Zahlen, Daten viel systematischer sammelt und analysiert, das natürlich auch digital und AI unterstützt und durch das effizienter und effektiver wird und somit dann auch wiederum Energie und Ressourcen kann sparen. Also das jetzt vielleicht so als 2 Beispiele.
Wir haben ja selber bei uns in der Firma mit IT-Unternehmen auch zu tun. Inwiefern denkst du, ist es ein Wettbewerbsvorteil für ein IT-Unternehmen, wenn es nachhaltig arbeitet?
Also ich glaube, da gibt es auch wieder verschiedene Punkte, die man da ansprechen kann. Das eine ist, je nachdem, wie gross Kunden sind von diesen Unternehmen, betrifft sie jetzt schon oder sie spüren sie jetzt schon, dass wiederum grössere Kunden von ihnen schlichtweg verlangen, dass sie etwas ausweisen, weil sie wiederum gezwungen sind, aufgrund von der regulatorischen Anforderungen Berichterstattung zu machen. Es kann auch sein, dass sie gemerkt haben, hey, wir Green IT ist auch das grösste Stichwort, dass man sagt Green Coding, dass man den Code so schreibt, dass die Software auch mit einem tieferen Energiebedarf kann entwickelt werden. Und dann glaube ich eben auch, sie können eigentlich Enabler sein mit dem Kunden, um im Sinne von dieser Twin Transformation Angebote und Dienstleistungen zu entwickeln, wo man eben gerade auf beiden Ebenen kann einen maßgeblichen Schritt vorwärts machen.
Also kommt auf die Größe drauf an, aber dann auch bei deren Kunden können sie auch sehr viel machen, also durch diese Green IT, das Green Coding und dann selber auch den Enabler für den Kunden spielen.
Genau, also ich glaube, es gibt immer die Ebene vom eigenen Unternehmen, das hören wir nachher vielleicht auch nochmal ein, zweimal. Und dann häufig, was ist auch der Hebel über Produkt und Dienstleistung? Und das kann eigentlich eben fast der größere Hebel sein als der erste. Mhm.
Was sind deine Herausforderungen bis jetzt gewesen? Du hast jetzt auch ein Unternehmen mit aufgebaut. Was sind so deine Herausforderungen gewesen jetzt oder deine Erfahrungen im Aufbau deines Unternehmens? Kannst du darüber ein bisschen was erzählen?
Ja, ich glaube, die Herausforderungen sind ganz vielfältig. Also das eine ist natürlich mal primär zuerst Kunden kennenzulernen, zu gewinnen natürlich am Schluss auch, also die ganze Sales und Vertrieb aufzubauen, weil rein nur vom Thema, weil alle finden, ja, das ist schon gut und wichtig, von dem allein gewinnt man ja einen Kunden noch nicht. Und auch, was ich besonders einen spannenden Teil finde, ist eben, wie viel investiere ich effektiv dann immer in Sales, Marketing, Kundengewinnung. Ich muss aber auch Bedürfnisse vom Kunden immer wieder spüren. Ich muss auch Produkte und Dienstleistungen anpassen. Und das aber nur mit einem genau richtigen Ausmaß. Also man hört immer wieder von diesen Startups oder jungen Unternehmen, die viel zu lange an ihrem eigenen Produkt studieren und das immer noch perfektionieren, aber einfach noch gar nie einen Kunden dafür gewonnen haben. Und wir haben es jetzt vom Ansatz so gelöst, dass wir sagen, hey, wir haben 70-80% Sales und natürlich Abwicklungs- oder Beratungsfokus bei den Mandaten, die wir schon haben. Und dann nehmen wir aber immer wieder uns gezielt Zeit nehmen, um unsere Angebote in einem Sprint weiterzuentwickeln. Also sozusagen wirklich jetzt vielleicht nicht streng nach Scrum, wie wir jetzt vielleicht meinen, aber grundsätzlich schon so von der Denkhaltung und effektiv auch von der Umsetzung her.
Also, das heißt also, das Wissen, was ihr euch vom Markt dann oder vom Kunden gesammelt habt, implementiert ihr dann in die Entwicklung des Produkts oder Weiterentwicklung des Produkts und auch 70-80% der Kapazität ist in Sales und Marketing investiert. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Also ich würde vielleicht sagen, wir wickeln natürlich auch in diesen 70-80% auch Kundenprojekte ab. Von dem her stimmt es vielleicht nicht ganz genau. Aber es ist effektiv so, also gewisse Ideen haben wir natürlich selber, wie wir das Produkt weiterentwickeln können. Aber ich glaube, bei fast jedem von diesen 5 Modulen, die ich anfangs genannt habe, oder Angebote, die wir haben, könnte ich fast überall eine Person nennen, also einen Kunden oder einen potenziellen Kunden, der mir den Trigger gegeben hat, um die zu entwickeln.
Mhm. Fand ich interessant, was du gesagt hast, diese Verliebtheit mit dem eigenen Produkt. Ja, das habe ich schon oft auch erlebt. Würdest du sagen, das ist auch so eine kulturelle Geschichte, dass man vielleicht in Europa tendenziell gerade so in der Startup-Szene sehr produktverliebt ist, sehr ingenieurgetrieben und viel zu viel Zeit in die Produktentwicklung investiert, als jetzt wie in Amerika zum Beispiel mehr den Schwerpunkt auf Marketing und Sales legt? Wie siehst du das?
Finde ich sehr gute Frage. Ich jetzt fast noch ein bisschen umformuliert. Ich glaube, das, was du gesagt hast, stimmt. Ich glaube einfach, fast eines andere ist noch stärker. Ich glaube, jetzt gerade die Schweizer tun einfach nicht gerne verkaufen. Also okay. Sie tun vielleicht sehr gerne entwickeln, aber manchmal glaube ich auch, ja, sie tun schon gerne entwickeln, aber sie tun vor allem einfach nicht so gerne verkaufen. Und das ist einfach negativ assoziiert. Also ich muss ehrlich zugeben, bei mir, also ich habe mich bis jetzt zu dieser Position gekommen, habe ich mich auch nie mit Sales und Marketing groß auseinandergesetzt. Ist auch nichts, was ich gefunden habe, das ist jetzt das. Oder intellektuell hat es mich jetzt nie so fasziniert. Und ich muss sagen, jetzt, wo ich mehr reingekommen bin und natürlich einfach schlichtweg auch sehr stark im Sales aktiv bin, ist auch die Freude damit gekommen und irgendwo hat ja gewisse Grundhemmungen ein bisschen weggefallen, sage ich mal. Also man muss Leute ansprechen, man muss selbstbewusst sein, um das Produkt und die Dienstleistung am Markt zu bringen. Und ich glaube, das fällt effektiv den Schweizer und vielleicht generell den Europäern wirklich schwer.
Also es ist dann doch eine kulturelle Geschichte, dass man da vielleicht einfach kulturell der Stellenwert auch, das Ansehen vielleicht des Verkäufers an Amerika auch größer ist vielleicht.
Ja. Bin ich ziemlich sicher, ja.
was hat dich denn motiviert, diese unternehmerische Laufbahn einzuschlagen? Ich meine, du hast ja jetzt auch einen sicheren Job bei einer Versicherung oder bei der UBS haben können. Warum hast du diesen Weg eingeschlagen?
Ja, das ist wirklich spannend. Hat mich ehrlich gesagt sogar fast selber überrascht, dass ich das gemacht habe, weil ich glaube, gerade in diesen Themen bin ich eher eine risikoaverse Person. Sie haben immer eher die vermeintlich sichere Wahl getroffen für den nächsten Karriereschritt. Und jetzt habe ich aber einfach gemerkt, es ruft mich sozusagen ein bisschen innerlich. Also für mich jetzt auch stark die Geburt von meinen zwei Söhnen sehr relevant gewesen, um nochmal zu merken, ich habe nach der Uni schon wollen in den Nachhaltigkeitsbereich einsteigen, habe mir dann in andere Richtungen verschlagen. Und das ist wie nochmal sehr stark gekommen, dass ich gesagt habe, ich möchte nochmal noch stärker können sagen, hey, das, was ich mache, geht wirklich in die Richtung, wo ich auch die Welt weiter mit beeinflussen, sage ich mal, wenn auch im kleinen Rahmen. Und auch die Möglichkeit, um nicht nur so eine funktionale Expertise aufzubauen, sondern sehr viel breiter zu gehen. Das kommt mir als Generalist sicher sehr entgegen. Und einfach, die Selbstwirksamkeit, so viel selber zu gestalten, das würde mir jetzt gerade im Moment wahrscheinlich wieder schwer fallen, wieder zurückzugehen in ein grösseres Unternehmen, weil ich einfach bei vielen Sachen müsste mich viel mehr abstimmen.
Mhm. Ja, und man ist dann auch in so seiner Funktion drin, hat dann so den Stempel drin und eben diese Selbstwirksamkeit, das breite Wissen, was du dir aneigst, so wie zum Beispiel jetzt im Verkauf, wie man einen Marketing-Funnel aufbaut, einen Sales-Pipeline, Verkaufsgespräch strukturiert, das hast du jetzt auch gelernt. Und dann natürlich das Sinnhafte ist dann auch wichtig, habe ich jetzt verstanden. Also auch wie so ein bisschen ein Stück die Welt auch besser machen.
Absolut. Und ich finde aber das, was du ansprichst, das merke ich extrem, oder? Ich habe ursprünglich Soziologie noch studiert. Also das ganze Framing ist etwas unglaublich Starkes bei uns Menschen, oder? Wir wollen die Leute in eine Schublade rein tun, auch jetzt soziologisch gesehen. Und wenn man funktional in einer Schublade ist, also du bist jetzt, ich weiß auch nicht, der HR Transformation Guide, dann fragt man dich nicht, wie könnte ich jetzt mein Sale besser machen oder im IT etwas machen, sondern du weißt, wie bist du in dieser Box drin, obwohl der Jakob vielleicht wirklich in mehreren Orten eine riesige Expertise hat. Und ich finde, das ist jetzt so in dieser Position, die ich jetzt habe, sehr, sehr lässig, weil ich wie sage, ja, ich muss ja in allen Funktionen können mitreden können. Und dann baut man sich die Expertise auch auf. Und für alle Spezialsachen braucht man ja sowieso dann immer jemanden, der dann sehr fokussiert die Themen kann abdecken.
Absolut. Inwiefern sollte denn in der Unternehmensstrategie eine Nachhaltigkeits- oder Nachhaltigkeitsaspekte integriert werden?
Also ich würde da wie anfangen bei der Definition vom Nachhaltigkeitsbegriff selber, oder? Wir sagen ja, Nachhaltigkeit, die meisten Menschen assoziieren die Emissionen, weniger Fleisch essen, also die Themen damit. Es ist ja so, dass schon nur im ökologischen Teil viel mehr Elemente drin enthalten sind, wie Mobilität, Kreislaufwirtschaft, Biodiversität, all diese Sachen spielen auch noch rein. Und wir jetzt bei TFY sagen ja, die sozialen Themen gehören da drin, also vor allem primär mitarbeitende Themen, Organisationskultur, Weiterentwicklung, Motivation und Engagement, aber auch weitere Stakeholder können relevant sein, Kunden, Behörden, Regulatoren etc. Governance gehört klassischerweise dazu, also welche Strukturen und Prozesse sollte man aufbauen, um das Thema richtig sauber anzugehen. Und mir oder uns ist jetzt einfach ganz stark auch wichtig, dass die betriebswirtschaftlichen Themen drin sind. Also wir reden von diesen vier Dimensionen. Und wenn man das so breit fasst, um auf deine Frage zurückzukommen, dann heisst das automatisch, dass man eine betriebswirtschaftliche Strategie sollte ergänzen um soziale Governance-Themen und auch ökologische Themen. Natürlich gilt das noch stärker, wenn man ein produzierender Betrieb ist, aber es gibt eben auch bei Dienstleistungsbetrieben schon Themen, wo man einen Hebel wirksam werden kann.
Also diese verschiedenen Aspekte, soziale Themen, ökologische, Governance, betriebswirtschaftliche, auch die verschiedenen Stakeholder integrieren, das ist enorm wichtig, also fast schon so einen holistischen Approach, Ansatz.
Absolut, und ich habe das Gefühl, das ist jetzt wirklich effektiv etwas, was man jetzt in der Uni so klassischerweise nicht so lernt oder nicht so gelernt hat, wo ich damals noch gegangen bin zumindest. Also ich glaube schon sehr viele KMU, auch grössere, die ich jetzt ja begleite, sehen, dass man ja schon nicht einmal jetzt eine reine betriebswirtschaftliche, minimal verschriftlichte Strategie hat. Und aber dann auch noch die anderen drei Dimensionen dann auch noch dort reinbauen. Das habe ich sehr selten gesehen, dass das neu mit stringent gemacht wird.
Ich würde nochmal gerne auf das Thema Digitalisierung zurückkommen. Wie nutzt ihr denn Digitalisierung für euer Unternehmen, also für TFY Consult?
Ja, also wir haben effektiv ein Stück weit einen hybriden Ansatz, wenn wir mit Kunden arbeiten. Also ich glaube, es gibt einfach analoge, wichtige Touchpoints, die man hat. Also man muss die Menschen spüren, man muss die Kultur spüren, man muss die Interaktion haben. Aber es ist auch absolut zentral, digitale Tools zu nutzen. Also wir haben ja in dem Bereich Ist-Analyse auch zwei digitale Instrumente, die wir nutzen. Einerseits, um Stakeholder ihre Sicht abzuholen und sie zu engagieren und auch so ein Experten-View. Und dort nutzen wir digitale Tools für das, wo wir natürlich hinten dran auch können, mit der Datenauswertung dann auch spielen.
Hast du schon mal erlebt, wie der Begriff Nachhaltigkeit auch von Unternehmen missbraucht worden ist?
Also jetzt so direkt jetzt aus meiner Beratungspraxis, ehrlich gesagt eher weniger. Mir fällt einfach auf, dass es eine spannende Asymmetrie gibt zwischen grossen und kleinen Unternehmen jetzt in der Schweiz. Also ich sehe, dass grosse Unternehmen, ohne jetzt Namen zu nennen, schon gerne einmal mit mutigen Kommunikation nach Hause gehen, wie gut sie schon sind und was sie für Ziele haben und so weiter. Und bei den, also eher manchmal fast ein bisschen, ja, Greenwashing ist ein schwieriger Begriff, aber schon fast eher ein bisschen stark aufrundet, sage ich jetzt mal.
Und vielleicht noch Greenwashing, dass man einfach den Begriff nochmal klärt. Heißt der Begriff oder was besagt der Begriff?
Genau, also Greenwashing, jetzt mal ganz salopp definiert, ist einfach, dass du schöner darstellst, wie deine Nachhaltigkeitsbestrebungen sind, als dass sie tatsächlich effektiv sind, auch messbar. Bezieht sich traditionell eher auf die ökologischen Aspekte, aber kann man natürlich ganz grundsätzlich anschauen. Und um auf deine Frage von vorher zurückzukommen, also wir sehen ja bei den Grossen eher so ein bisschen übertrieben. Und bei den KMU, die haben effektiv so den Modus drin, liefern statt lavern, sagen wir das so schön. Und wir müssen ihnen immer sagen, wieder sagen, hey, ihr möchtet effektiv schon viel mehr teilweise als die sehr prominent rausgehen. Also tut doch das, was ihr effektiv macht, was ihr umgesetzt habt, wo man auch ganz einfach nachprüfen kann, dass das auch effektiv stimmt. Geht doch mit diesen Themen ein bisschen raus. Also dort müssen wir eher ermutigen. Also man redet dort dann von Greenhushing, das ist vielleicht der unbekanntere Begriff, also dass man fast abspielt oder das gar nicht kommuniziert, wo man dann überhaupt eigentlich schon relativ gut wäre.
Was ist deine Meinung, weil du hast ja sehr viel Einblick auch in die Unternehmen, also in die Strategie, aber redest auch mit sehr vielen Stakeholdern in den Unternehmen. Deiner Meinung nach, welche Jobs werden durch künstliche Intelligenz wegfallen, welche bleiben und welche werden neu geschaffen? Was ist denn so deine Meinung?
Also was ich klassischerweise schon sehe, ist, dass effektiv jetzt im Dienstleistungsumfeld einfach die repetitiveren Tätigkeiten wegfallen. Wobei ich das nach wie vor so undurchsichtig finde, welche sind das jetzt effektiv? Weil ich sage mal, gewisse ganz banale IT-Sachen, wenn man kommt und will den Bildschirm anstellen, funktioniert immer noch in 50% nicht. Hingegen andere Sachen, wo ich denke, hey, das ist wirklich fast nicht möglich, dass das eine Software kann, sind schon möglich. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das noch relativ schwer zum beurteilen. Was ich auf jeden Fall glaube, ist so in dem ganzen Bereich Data Engineering, Data Science, da sehe ich schon jetzt im Nachhaltigkeitskontext sehr viel Potenzial, vor allem bei ein bisschen grösseren Unternehmen, weil es einfach sehr anspruchsvoll ist, jetzt eben zu diesen drei zusätzlichen Bereichen, neben den wirtschaftlichen Themen, welche Daten braucht man, wie bereitet man die auf, wie tut man sie konsolidieren und super mit einem BI-Tool zum Beispiel darstellen. Das sind schon Fragen, die ich glaube, die auch Bedeutung gewinnen. Und AI, ich glaube, die wird immer wichtiger, aber ich habe gleich noch nie einen gesehen, dass es ganz ohne menschlich, also gerade in unserem Bereich gibt es sehr viele Tools, die versprechen, dass man schon alles kann, und wenn man es ein bisschen genauer anschaut, dann funktioniert es meistens in einem Laborumfeld sozusagen, aber in der Praxis noch nicht ganz.
Genau, also Menschen braucht es immer noch, repetitive Tätigkeiten können unterstützend diese Tools wirken. Und dann Datenwissenschaftler, die werden in der Zukunft gesucht werden. Ja, wir rekrutieren ja aktuell auch Datenwissenschaftler, deswegen ist wahrscheinlich was dran. Bei der Kandidatenauswahl, wenn ihr jetzt neue Kandidaten für euer Unternehmen gewinnen wollt, inwiefern ist dieses Thema Nachhaltigkeit dann auch wichtig? Also wenn du die auch interviewst, die Kandidaten, kannst du da mal über deine Erfahrungen berichten?
Ja, ist sehr zentral. Also einerseits, wenn man natürlich auch nur Talent oder Leute anziehen, wo das Thema wichtig ist, sonst haben wir ja irgendwo ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und es ist ja effektiv so, wir sind jetzt noch kein riesiges Unternehmen, wir sind auch noch ein Stück weit am Anfang von unserer Reise und wir sind natürlich jetzt rein auf der finanziellen Entschädigungsseite zum Beispiel nicht in der Lage, mit gewissen grösseren Firmen mitzuhalten. Dort müssen wir dann sehr mit Sachen punkten wie Eigenständigkeit, Selbstwirksamkeit, also dass man das Umfeld kann selber gestalten kann. Also ich glaube, wir haben ein sehr offenes, unterstützendes und lernförderndes Umfeld, wo wir können diesen Leuten einfach unglaublich viel mitgeben und trotzdem eine positive Atmosphäre schaffen. Also das merken wir, das ist so das, was gut funktioniert und uns auch sehr hilft nachher in der Kandidatensuche.
Das heißt also, auch so dieses Thema Sinnhaftigkeit, ist das wichtig für Kandidaten oder Mitarbeiter? Also wenn die jetzt, ich sag mal, zum Beispiel ein besseres Angebot finanziell vom anderen Unternehmen bekommen, dass sie dann sagen, nein, ich suche vielleicht eher was mich selber erfüllt, auch mir Sinn gibt. Ist das, spürst du, dass da auch ein Wille bei den Kandidaten da ist?
Also definitiv. Ja. Also wir haben jetzt schon ein paar Kandidaten oder Personen eingestellt bei uns, wo man wissen, die hätten noch jemand anders wie grössere Firmen deutlich mehr verdienen können. Vielleicht auch ein Stück weit einen sicheren Pfad gehabt, wie es dann nachher von dort weitergegangen wäre, wenn es dann gut läuft bei ihnen. Und das hilft auf jeden Fall.
Wie kann denn ein Unternehmen seinen Kunden sagen, ich bin nachhaltig? Also auch als Brand, was muss denn gewährleistet sein dafür?
Also ich glaube effektiv, ich finde es so als Kurzsatz sowieso problematisch, weil eben der Nachhaltigkeitsbegriff, da muss man mit den meisten zuerst eine Viertelstunde darüber reden, bis man eine gemeinsame Definition gefunden hat. Von uns aus gesehen ist effektiv, dass man auf all diesen vier Dimensionen strategisch sich überlegt hat, was sind denn unsere Ziele dort, was sind unsere KPI, wo wir das messen, und wir können auch aufzeigen, wie man von einem aktuellen Status in was für einem Zeitraum, wo einer dann will kommen oder auch kann kommen. Und dort finde ich es dann viel sinnvoller, wenn man dann effektiv einfach ausweist, was man dann schon hat und wo man dann hin will, anstatt dass man einfach sagt, man ist nachhaltig oder nicht nachhaltig. Also die ganze Schwarz-Weiß-Thematik finde ich sowieso ganz schwierig in dem Bereich.
Wenn ihr jetzt zum Beispiel Talente auch für euer Unternehmen gewinnt, was kann man bei euch, sage ich mal, gewinnen, was bei anderen Unternehmen vielleicht nicht möglich ist? Also eben bei größeren Unternehmen zum Beispiel. Also was ist so, was die Kandidaten lernen können oder wie können sie sich verwirklichen? Kannst du ein bisschen darüber was sagen?
Ja, ich glaube, einerseits ist es effektiv Themenbreite, die sie abdecken können. Also klar, wir haben gewisse Ideen, was wir mit etwas Neuem, also was wir für Skills brauchen und was wir bei welchen Aufgaben wir gerade Unterstützung brauchen. Mir ist es immer extrem wichtig, dass die Leute auch stark das machen können, was sie gerne machen, weil das möchten sie meistens dann ja gut. Also da haben wir effektiv schon ein paar Mal dann einen geschiftet. Wir haben zum Beispiel vielleicht eher für Sales gesucht, haben aber gemerkt, die Person ist fast besser in der Beratung und Begleitung von Kunden, und dann shiften wir das einfach, wenn sich das Geschäft irgendwo ermöglicht. Also ich denke, so der Match oder der Fit zwischen was kann ich, was will ich, was mache ich gern, zu dem, was mache ich effektiv, da können wir relativ eigenständig halt dann Anpassungen vornehmen. Ich glaube, das ist das eine. Das andere ist, dass wir halt noch so viele Möglichkeiten haben, um das Unternehmen zu verbessern, kann man sich dort eigentlich beliebig engagieren. Das ist etwas, was die Leute sehr gerne haben. Und die das halt schätzen, das sind nicht alle, aber doch einige, dass man halt sehr früh einen Kundenkontakt kommt, vielleicht auch gerade relativ schnell halt mal, ich sag mal, einen Kunden oder eine Kundin übernimmt und dort halt dann natürlich mit Coaching und Unterstützung, aber halt einfach dann doch echt mal selber kann einfach gestalten, und dass an einem anderen Ort man doch meistens sehr viel systematischer dort angeführt wird und halt vor allem auch häufiger bei den grösseren Unternehmen natürlich einfach nur einen Teilbereich von der Lösung beisteuert, und bei uns kann man dann halt schnell mal einen ganzen Prozess oder eben eine ganze Kunden-Experience dann von A bis Z machen.
Also das ganze Kundenmanagement, aber Kundenkontakt sehr früh schon involviert sein, Eigenständigkeit, auch eine hohe Lernkurve, die dann auch die Kandidaten haben, und dann die Selbstbestimmung und natürlich die Sinnhaftigkeit. Dann ist das so ein bisschen der Mix, der auch die Mitarbeiter bei euch dann hält. Ja.
Absolut, und ich glaube, auf der anderen Seite ist, das muss man auch ehrlich sagen, das ist auch nicht etwas, was allen gleich liegt. Oder? Wir haben, es setzt natürlich einerseits eine höhere Eigenständigkeit voraus, auch dass man wirklich mehr wollen und können nicht. Und ich persönlich bin nicht der Typ dafür, jetzt die ganze Zeit im Detail zu schauen, ob der etwas macht und was der macht oder die. Das heisst, man muss einfach spüren, der Drive ist da, man will lernen, man will selber gestalten, man fällt vielleicht auch mal auf die Nase, aber man steht wieder auf und versucht es besser zu machen. Und das ist sicher auch nicht bei allen Leuten einfach gleich gegeben. Also ich glaube, da muss man dann richtig anschauen und auch die richtigen Fragen stellen im Rekrutierungsprozess, um das früher zu merken. Und ja, soweit man das halt vorher kann bestimmen.
Hast du da einen bestimmten Selektionsprozess oder Rekrutierungsprozess oder vielleicht so eine typische Frage, die du mal gerne stellst dem Kandidaten, dass du dann denkst, ist vielleicht doch nicht der richtige Kandidat?
Effektiv verlasse ich mich da recht stark noch auf das gute alte Bauchgefühl. Also ich nehme das schon Zeit, um 1, 2 oder 3 Interviews zu machen oder Gespräche zu führen. Ich glaube, meine Technik war bis jetzt, stell doch mal die Situation vor und wie fühlst du dich dann in der und der Situation. Aber da kannst du mir sicher dann mal noch, komme ich dann mal noch zu dir, mal mir ein paar Tipps holen, wie man das vielleicht noch besser machen kann. Und was ich einfach immer wieder merke und versuche, oder mir auch gelingt, je älter ich werde, funktioniert es besser, mich einfach noch mehr und noch mehr aufs Bauchgefühl verlassen. Weil ich habe doch dann ein paar Mal denkt, ja doch, ist eigentlich alles gut. Aber so irgendwie ein kleines Gefühl sagt man, ah, da ist etwas. Und nicht immer, aber meistens hat es dann gestimmt. Und dann denke ich im Nachhinein, hätte ich mich noch mehr können drauf verlassen, dass es dort vielleicht dann doch nicht ganz, dass es nicht ganz aufgeht.
Also sich selber fast auch ein bisschen vertrauen, dass das Bauchgefühl doch...
Definitiv.
Dann noch eine Frage zum Abschluss zur Selbstreflexion. Mich würde mal interessieren, wo siehst du deine Superpower, der Bereich, in dem du besser bist als andere?
Also ich glaube effektiv, was ich das Gefühl habe, was ich relativ gut kann, ist komplexe Probleme top-down irgendwo durch zu analysieren, zu vereinfachen und so darstellbar machen, dass es auch nachvollziehbar ist und das dann auch in den Gesamtkontext einbetten und dann das sehr systematisch abbrechen, was das nachher in Einzelteilen heisst. Und ich glaube, das kombinieren oder komme ich in die Rückmeldung zurück, über dass mir das auch auf einigermaßen sympathische Art und Weise gelingt. Also ich glaube, ich kann relativ gut mit ganz verschiedenen Menschentypen umgehen und habe schlussendlich auch sehr gerne Menschen. Also ich glaube, das macht es für mich dann auch viel einfacher, um den Erfolg dann haben im Unternehmen auch.
Ja, das schadet sicher nicht. Ja. Florian Hoffmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deiner Firma, mit eurem Unternehmen TFY Consult und freue mich auf das nächste Gespräch natürlich mit dir.
Ich freue mich auch sehr. Danke, Jakob.